Das Wort, das uns zugrunde liegen soll in der heutigen Abendstunde, finden wir in 2. Mose Kapitel 32. Wenn wir unsere Bibeln dabei haben, wollen wir sie aufschlagen. 2. Mose Kapitel 32. Und um des Zusammenhangs willen möchte ich auch zwei Abschnitte lesen. Der erste Vers 1 bis 4. Und danach noch die Verse 19 bis 28. Die Verse 1 bis 4. Als das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, sammelte sich das Volk um Aaron und sagte zu ihm: Auf, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Aaron sagte zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter ab und bringt sie zu mir. Da riss sich alles Volk die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen, entwarf es mit einem Griffel und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und dann ab Vers 19. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, entbrannte sein Zorn, und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerbrach sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es mit Feuer, zermalmte es zu Pulver, streute es aufs Wasser und gab es den Kindern Israel zu trinken. Und Mose sagte zu Aaron: Was hat dir das Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sagte: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Sie sagten zu mir: Mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Ich sagte zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer, daraus ist das Kalb geworden. Als Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött bei ihren Widersachern, trat Mose in den Eingang des Lagers und sagte: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich alle Söhne Levis zu ihm. Und er sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder gürte sein Schwert um seine Lenden und gehe durch das Lager hin und zurück, von einem Eingang zum anderen, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Ägypten war damals eine hochentwickelte Kultur. Davon zeugen auch heute noch viele Bauten, viele Paläste, die Pyramiden. Und in diese Zeit hinein wurde Mose geboren, und er hatte das Vorrecht, in den Künsten und Wissenschaften Ägyptens von klein auf unterrichtet zu werden. Und im Alter von 40 Jahren, so wissen wir, wurde er vor eine Entscheidung gestellt. Bis dahin, er lebte unter den Ägyptern, er wusste, er gehört zum Volk Israel, aber so lebte er, und es kam ein Zeitpunkt, wo er sich entscheiden musste. Er sah, wie ein Ägypter einen Israeliten umbringen wollte. Und jetzt musste er sich entscheiden: Bin ich für Ägypten oder bin ich für Israel? Und wir wissen darum, dass er auch den Ägypter erschlägt und auch fliehen muss. Und allen Reichtum, alle Ehre, alles, was er hatte, lässt er hinter sich. Das Wort Gottes sagt, dass er es nicht wert achtete. Er flieht und kommt dann ins Land Midian, wo er dann bei Jethro, seinem zukünftigen Schwiegervater, dann auch die Schafe hütete. Und all das, was er hatte, all die Jahre, das musste er hinter sich lassen. Und er stellte fest, dass ihm das jetzt hier in Midian überhaupt nichts nützt. Und dass auch darum es nichts bringt, auf solche Dinge zu bauen und auch zu vertrauen. Und so lebte er auch in der Einsamkeit und Stille viele, viele Jahre, bis er eines Tages am Berg Horeb dem Berg Gottes, auch in diesem brennenden Busch Gott begegnete und der ihn auch berief zur Aufgabe, zu einer Aufgabe, nämlich das Volk Israel zu befreien aus Ägypten, um es dann auch nach Kanaan zu führen. Und dieses Erlebnis, das hat Mose von Grund auf verändert. Er war einerseits sehr ängstlich. Jetzt sollte er nach 40 Jahren Abwesenheit kommen, sollte sagen, mich schickt Gott, um euch aus Ägypten hinauszuführen. Wie würden alle reagieren? Wie würde der Pharao reagieren, wenn auf einmal ein Mann auftaucht und sagt, lass meine Sklaven ziehen? Er wusste um seine Schwäche, die er hatte. Er wusste, dass er unwürdig ist für so eine Aufgabe. Und er konnte auch nicht verstehen, warum Gott ausgerechnet ihn zu dieser Aufgabe ausersehen hat. Es gab doch so viele, die auch in Ägypten waren, die vielleicht die Situation viel besser verstanden, die selbst mitleiden mussten dort. Warum er? Aber auf der anderen Seite konnte Gott ihn für diese Aufgabe stark machen. In dieser Begegnung mit Gott wurde er stark gemacht, Mose, und er hatte diese Kraft, um dann vor Pharao zu stehen, entschieden, fest für ihn zu stehen und zu sagen, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, ohne Angst, voller Kraft und voller Vertrauen. Und diese Erfahrung, die er machte, dass Gott ihn stark machte und auch die ganzen Wunder, die er sah, die Gott auch am Volk Ägypten auch tat, die ließen ihn auch wachsen im Vertrauen, im Glauben an Gott und ließen ihn so heranreifen innerhalb kurzer Zeit eigentlich, dass als er dann das Volk hinausführte und am Toten Meer angelangte und umgeben war vom Toten Meer, auf einer Seite den Bergen und den Ägyptern, die heranstürmten, dass er feststand und dem Volk zurief, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr euch heute bereiten wird. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Er rief dem Volk zu, steht fest. Und er konnte das auch nur zurufen, weil er selber feststand. Wenn man selber nicht feststeht, kann man nicht andere auffordern, festzustehen. Mose, er stand fest und sein Glaube, Gott erhörte seinen Glauben, bekannte sich dazu und wir wissen, dass Gott auch das Volk hindurchführte. Und so kamen sie dann auch letztendlich an den Berg Sinai, wo Gott auch darauf wartete, dass Mose zu ihm hochsteigt und er ihm auch das Gesetz und die Gebote geben kann. Und so war Mose 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und es war nicht so, dass er dem Volk sagte, ich werde jetzt 40 Tage weg sein, sondern er sagte, er geht hoch und kommt wieder. Und dann waren vielleicht 5 Tage vorbei, dann vielleicht 10, 15. Mose kommt nicht. Und da kamen sie dann und sagten, ja, dieser Mann Mose, der uns hier herausgeführt hat, der wird wohl nicht mehr kommen. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen, vielleicht ist er geflohen oder irgendetwas in der Art. Und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 40 Tagen, wird aus einem Volk, das mit Mose das Loblied gesungen hat, ein Volk, das alles, wirklich alles über Bord wirft, fahren lässt und in tiefste Sünde stürzt. Es ist keiner, der feststeht, kein Aaron, der feststeht, keine der 70 Ältesten, die Mose einsetzte, stand fest. Niemand war da. 40 Tage zwischen dem Lob für Gott und der Gotteslästerung durch das goldene Kalb. So eine kurze Zeit. Und der Gott, der das Volk Israel mit mächtiger Hand hinausgeführt hatte, dieser Gott, er wurde verworfen, er wurde auf die Seite geschoben, er wurde verachtet, er wurde nicht beachtet und man machte sich einen eigenen Gott, Aus eigenen Händen, mit dem Gold, das man hatte, machte man ein Kalb. Man wollte etwas haben, wo man anfassen kann, wo man sehen kann, wo man zeigen konnte und sagte, das sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Und es heißt, dass das Volk zuchtlos geworden war. Sie hatten alles fahren lassen, alle Gottesfurcht, alle Anstand, alle Ehre, alles hatten sie fahren lassen und wandten sich zur Sünde, in tiefe Sünde, in Ausschweifung, in Zügellosigkeit. Und nun nach 40 Tagen kommt Mose. Er kommt und welch ein Bild des Jammers und des Elends bietet sich ihm da an. Er war 40 Tage weg und es war keiner da, der irgendwie für Ordnung sorgte, der zur Ermahnung rief, der irgendwie für das Recht eintrat, ermahnte. Es war niemand da. Und so steht Mose da und einzig Josua auch an Seite. Und Mose, er kam aus der Gegenwart Gottes, des dreimal heiligen Gottes. Nun traf er auf das genaue Gegenteil. Und wir lesen, dass auch er von Zorn erfüllt wurde, weil dieses Volk, das der Herr so liebte, das er hinausgeführt hatte, dass es ihn so schnell vergessen konnte, dass es all die Erfahrungen, was es mit ihm gemacht hatte, einfach auf die Seite geschoben hat und diesen Gott nichts von ihm wissen wollte und sich einen eigenen Gott gemacht hat. Und es heißt, dass sie zum Gespött geworden sind. Die Völker drumherum, sie haben mitbekommen, was da geschehen ist. Es wird sich rumgesprochen haben, Israel wurde von seinem Gott ausgeführt aus der Knechtschaft, aus Ägypten. Die Soldaten, sie konnten sie nicht zurückhalten. Und auf einmal, alles wird fahren gelassen, zum Gespött geworden. Und Mose, er stellt Aaron zur Rede, er zerstört dieses goldene Kalb und tritt in den Eingang des Lagers und ruft: Wer zum Herr zu mir, wer zum Herrn gehört. Die Elberfelder Übersetzung sagt es auch etwas deutlicher: Herr zu mir, wer für Gott ist. Und die englische King James und auch im Hebräischen wird es noch deutlicher ausgedrückt: Wer ist für den Herrn? Herr zu mir. So ruft Mose. Vielleicht haben wir das schon einige Male gelesen. Aber was für ein Mut hatte Mose, dass er vor diese Menschenmenge tritt. Wir lesen in 4. Mose 1, Vers 46, dass das Volk Israel aus 603.550 kriegsfähigen Männern bestand. Also über 660 kriegsfähige Männer. Dazu kommen Frauen, Kinder und Alte. Man nimmt an, dass es sich um eine Menschenmenge von etwa 2,5 Millionen Menschen gehandelt hat. Vielleicht, dass wir etwas besser verstehen, wie viele Menschen es sind. Wenn wir jetzt alle Menschen nehmen, die in Pforzheim leben, einschließlich Huchenfeld und Brötzingen, und wir würden sie alle zusammen versammeln, dann sind das 120.000 Menschen, ungefähr. Und jetzt würden wir diese Menschen nehmen, alle, die in Pforzheim leben, mal 20. Dann haben wir 2,5 Millionen. 2,5 Millionen Menschen in Zügellosigkeit, in tiefer Sünde, in Elend, die alles haben fahren lassen. Und Mose, er tritt vor als Einziger, ganz alleine. Ein einziger Mann, der sich dem entgegenstellt, der für den Herrn steht, der sich nicht irre machen lässt, der einen entschiedenen Stand für Gott einnimmt, der unerschrocken, tapfer und kühn sich hinstellt vor diese 2,5 Millionen und ruft: Wer ist für den Herrn? Herr zu mir. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass Mose keine Angst hatte? Woher hatte er diesen Mut? Woher hatte er diese Ausstrahlung und diese Kraft? Seht, Mose war 40 Tage auf dem Berg Gottes. Er war 40 Tage in der Gegenwart Gottes, hatte enge Gemeinschaft mit Gott. Gott redete zu ihm. Gott lehrte ihn sein Gesetz, die Gebote. Er hatte enge Gemeinschaft mit Gott und diese enge Gemeinschaft mit Gott, sie gibt Kraft. Sie gibt Kraft. Wir lesen so oft im Wort Gottes, wie Menschen am Boden zerstört waren und dann begegneten sie Gott. Und denn Elia konnte 40 Tage und Nächte laufen und manches andere, was vollbracht wurde, nachdem Gott ihnen begegnete. Mose war 40 Tage und Nächte in der Gegenwart Gottes. Und wir wissen, dass die Zahl 40 auch eine höhere Bedeutung hat. Es ist eine Zahl der Zubereitung, der Vorbereitung. 40 Jahre, wo Mose in Midian war, bis Gott ihn berief. 40 Jahre Wüstenwanderung, bis Volk Israel nach Kanaan gehen durfte. 40 Tage, wo Jesus in der Wüste war. Und so war Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai, 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Gott bereitete ihn vor, er hatte Gemeinschaft, Gott bereitete ihn zu, stärkte ihn, gab ihm die Kraft, die er brauchte für seinen Dienst. Und er hatte vor Gott bestanden. Sollte er nicht auch vor Menschen bestehen können? Der Schöpfer, er war für ihn, er liebte ihn. Sollte er sich vor dem Geschöpf fürchten? Er war in der Gegenwart Gottes und war stark geworden. Gott selber hatte ihm Kraft gegeben, hatte ihn ausgerüstet, angefüllt, ausgestattet mit Kraft. Und Mose war ein Mann des Gebets. Das kommt hinzu. Es war nicht nur so, dass Gott zu ihm sprach, sondern er sprach mit Gott. Und Gott hörte ihn. Gott achtete auf sein Gebet. Er beantwortete sein Gebet. Ich denke an das Kapitel zuvor, wo Mose für das Volk eintritt, wo Gott sagt, lass das Volk sein, ich will dich, dich will ich jetzt groß machen. Und Mose sagt, nein, vernichte lieber mich, ich sage es mit meinen Worten, aber dieses Volk, lass es dein Volk bleiben. Und Gott reagiert darauf. Er achtet darauf. Er hört darauf. Gottes Bitte fand vor Gott Gehör. Und jetzt kam er zu den Menschen und er stellte sich gegen den Strom. Er war keiner, der mit dem Strom mitschwamm, sondern er stand für den Herrn, auch wenn um ihn herum fast alle abgewandt sich hatten. Und so braucht Gott doch auch heute Männer und Frauen, die feststehen, die für die Wahrheit stehen, die das Recht wissen, die den Willen Gottes tun und erfüllen, die für den Herrn stehen. Und wir wollen uns nicht umsehen und suchen, wo wir jemanden finden, sondern wir sollen doch fest sein. Der Herr möchte, dass wir stark sind, dass wir für ihn stehen. Und darum wollen auch wir diese enge Gemeinschaft mit Gott suchen, dass er uns kräftig machen kann, dass egal was kommt, dass wir für ihn stehen, von ihm nicht lassen. Und wenn 1.000 zur Linken fallen und 10.000 zur Rechten, dass wir stehen. Und wie Josua sagte, nun entscheidet euch, aber ich und mein Haus, wir wollen für den Herrn stehen. Mose, er stellt das ganze Volk vor eine Entscheidung. Wer ist für den Herrn? Herr zu mir. Bist du für Gott oder bist du gegen Gott? Bist du für Gott oder bist du für Satan? Bist du für die Gerechtigkeit oder für die Ungerechtigkeit? Bist du für die Wahrheit oder bist du für die Lüge? Bist du für die Heiligkeit oder bist du für die Sünde? Viele, die hin und her pendeln, man möchte in den Himmel ohne Zweifel, aber ganz die Welt lassen. Das möchte man auch nicht. Aber diese Frage, sie wird an einen, jeden Menschen gerichtet. Wer ist für den Herrn? Herr zu mir. Und es ist eine ernste Frage, die gestellt wird. Und es gilt, die richtige Wahl zu treffen. Denn diese Wahl, sie gilt für die Ewigkeit. Davon hängt unser Leben hier auf Erden ab. Viele Entscheidungen, die nachfolgen, hängen von dieser einen Entscheidung ab. Und sie entscheidet auch darüber, wo unsere persönliche Ewigkeit, wie unsere persönliche Ewigkeit auch aussehen wird. Mose, er kam aus der Gegenwart Gottes herunter und traf auf Sünde. Und so kam auch unser Herr Jesus vom Vater. Er kam aus der Gegenwart Gottes, vom Himmel selber kam er herab. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Er kam und traf auf Sünde, auf Dunkelheit, auf Schmerz. Mose, er rief die Menschen, dem Herrn nachzufolgen. Und Jesus, er rief auch. Und er ruft immer noch. Wie oft lesen wir im Wort Gottes, dass Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, folge mir nach, komm. Und folge mir nach. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und sagt Jesus, und das tut er auch heute noch, er ruft die Menschen aus der Sünde heraus und sagt, wer will für den Herrn sein? Wer will für mich kämpfen? Wer will für die Wahrheit stehen? Wer will aus der Sünde heraustreten und in Heiligkeit und Gerechtigkeit leben? Der Herr Jesus, er bietet Hilfe an. Und ich dachte auch so an Matthäus 12, ein Wort, das mir auch viel zu sagen hatte. Ein Wort, das Jesus ausspricht. Matthäus 12, Vers 30. Jesus sagt so, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wir sollen einen festen Stand einnehmen. Es gibt viele Menschen, die wollen sich nicht entscheiden. Die wollen keine Wahl treffen. Man denkt, ja, ich werde mich vielleicht ein andermal entscheiden, vielleicht später. Aber eins kannst du wissen, wenn du nicht für den Herrn bist, dann bist du nicht unentschieden, sondern du bist gegen den Herrn. Manch einer, der vielleicht in Ruhe gelassen werden möchte, neutral bleiben möchte, der ruhig sein möchte, andere kämpfen lassen möchte. Aber wir können nicht unentschieden sein. Jesus sagt nicht, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Dann könnten wir sagen, ja, ich bin nicht gegen Christus, dann ist ja alles okay. Sondern er sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Bist du nicht für Gott? Dann bist du nicht unentschieden, sondern du bist gegen Gott. Bist du nicht für die Wahrheit, dann bist du gegen die Wahrheit. Kämpfst du nicht mit Gott, dann kämpfst du gegen Gott. Sammelst du nicht, dann ist es nicht so, dass du einfach untätig bist, sondern du zerstreust, bewusst oder unbewusst. Es ist eine ernste Frage, auf welcher Seite stehst du? Stehst du für den Herrn? Kämpfst du treulich bis zum Tod, wie wir gesungen haben? Eine Wahl, die wir schnellstmöglich treffen sollten, denn wir wissen nicht, wie lange unser Leben hier auf Erden dauert, wann für uns persönlich die Ewigkeit beginnt. Manch einer, der vielleicht Angst hat, wird man vielleicht über mich lachen? Wird man vielleicht spotten über mich? Aber schau, Mose, er stand da vor 2,5 Millionen Menschen. Er hatte vielleicht hätten ihm auch so Gedanken kommen können. Ja, wird nicht jemand über mich lachen, wenn ich mich jetzt hinstelle? Was wird man über mich sagen? Wird man mich verspotten? Nein, er steht da und ruft ihnen zu. Sind wir auf der Seite Gottes, dann gilt es festzustehen und treu zu sein, treu zu bleiben, so wie Mose es auch getan hat. Wer ist für den Herrn? Herr zu mir, denn ich stehe für den Herrn. Dieses Zeugnis konnte Mose von sich selbst geben. Es gilt, einen entschiedenen Stand auch einzunehmen. Es muss eine Trennung da sein zur Welt, eine vollständige Trennung zur Welt. Und Mose, er ruft, er sagt nicht, wer ist für den Herrn, der soll sich melden, sondern er sagt, wer ist für den Herrn, Herr zu mir, heraus aus dem Ganzen, aus der Sünde, aus dem Abschaum, aus dem Abfall, aus all dem Bösen, komm heraus von da, komm zu mir, tritt auf meine Seite, sonder dich ab von dem Bösen, bekennen wir, zum Herrn zu gehören, dann ist unsere Seite auf der Seite des Herrn. Mose rief, wer ist für den Herrn, Herr zu mir? Und dann heißt es gleich, da sammelten sich alle Söhne Levis zu ihm. Es waren einige da, die das Ganze nicht gut geheißen haben. Sie haben das gesehen, vielleicht werden sie sich gefragt haben, was soll nur werden? Was soll daraus nur entstehen? Wie soll das nur weitergehen? Vielleicht haben sie geklagt, vielleicht haben sie heimlich gestöhnt. Vielleicht war ihre Seele geplagt, wie die Seele Lots. Aber es hatte niemand die Kraft, sich entschieden, dagegen zu stellen, zu sagen, ich mache da nicht mit. Ich stehe für den Herrn. Das, was ihr macht, ist nicht recht. Es muss anders sein. Gott möchte es anders. Ich stehe für den Herrn. Denn in so einer Umgebung kann man auch nicht die Kraft finden. Sondern die Kraft, die finden wir auf dem Berg. Die finden wir bei Gott. Die finden wir in der Gemeinschaft mit Gott. Dort finden wir die Kraft, die wir auch brauchen. Von den 2,5 Millionen Menschen, es treten einige vor. Es sind nicht viele, es ist nur ein Stamm. Es ist der Stamm Levi. Wir müssen sagen, ausgerechnet der Stamm Levi. Der Stamm Levi, über den Jakob eigentlich einen Fluch auch aussprach. Wir wollen das mal lesen. 1. Mose 49. Wir wissen darum, dass Jakob mit seinem Stamm sich nahe Sichem lagerte und wissen auch, dass der Sohn der Stadt oder der Königssohn der Stadt Sichem sich an der Tochter Jakobs, an Dina, verging. Und die Söhne Simon und Levi waren es, die diese Ungerechtigkeit nicht verkraftet haben. Und sie griffen zu ihren Schwertern und erschlugen alles, was männlich ist in dieser Stadt. Und darauf bezieht sich jetzt Jakob im 49. Kapitel 1. Mose ab dem Vers 5. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und meine Ehre sei nicht in ihren Versammlungen. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und ihrem Mutwillen haben sie den Stier gelähmt. In ihrem Mutwillen haben sie den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie in Jakob verteilen und in Israel zerstreuen. Also sie sollten in Israel kein Erbteil bekommen. In Kanaan sollten sie kein Erbteil bekommen. Und doch lesen wir, dass Levi auch mitzog, obwohl Levi wusste, was ihn erwartet. Und ausgerechnet dieser Stamm ist es, der jetzt heraustritt und sich für den Herrn entscheidet. Der Stamm Levi, dem auch Mose angehörte. Sein Stamm tritt vor. Wenn wir uns absagen von der Welt, aus der Sünde heraustreten, uns zu Gott wenden, dann gehören wir zu seiner Familie. Wir gehören zu ihm. Wir gehören zu seinem Volk. Und wer in der Sünde lebt, der ist unter dem Fluch der Sünde. Für den ist kein Erbteil. Aber wer zum Herrn kommt, den macht der Herr reich. Für den sorgt der Herr. Und dem gibt der Herr auch ein Erbteil. Ja, Levi, er bekam kein Reichtum in Kanaan. Aber der Herr sorgte dafür. Er sorgte für Levi. Er gab Gesetze, er gab Ordnungen, dass für Levi gesorgt war. Sie bekamen, was sie brauchten. Levi bekam im Land Kanaan keinen Besitz. Er bekam kein Land. Aber Gott sorgte dafür, dass sie etwas Besseres bekamen. Sie sollten zerstreut werden in Israel, so hatte Jakob gesagt, und das geschah auch, aber zum Guten. Gott zerstreute Levi. Es gab keinen Ort, wo Levi nicht war. In ganz Israel. Gott sorgte dafür, dass ihm nicht nur ein kleines Teil Land gehörte, sondern ihm sollte ganz Kanaan gehören. Dafür sorgte Gott. Levi erwählte die Seite Gottes und Gott wählte Levi. Er sonderte sich diesen Stamm später aus und weihte in sich selbst zum Dienst. Wollen mal Josua 18 aufschlagen. Josua 18, Vers 7. Da heißt es denn, die Leviten haben keinen Anteil unter euch, sondern das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Das hatte der Herr bestimmt. Sie sollten kein Land bekommen, sondern das Priestertum des Herrn, das sollte ihr Erbteil sein. Nicht mehr der Erstgeborene der Familie sollte die Aufgaben erfüllen, die priesterlichen Aufgaben, sondern Gott erwählte Levi zum Dienst. Wir wollen auch lesen 4. Mose 3, Vers 45. Nimm die Leviten statt aller Erstgeburt unter den Kindern Israel, und das Vieh der Leviten statt ihres Viehs. So sollen die Leviten mir gehören, mir, dem Herrn. Was für ein Segen Gottes. Levi hatte sich für Gott entschieden und Gott erwählte Levi. Was für ein Vorrecht ist es, auf der Seite Gottes zu stehen. Derjenige, der auf der Seite Gottes steht, er ist ein Priester Gottes. Er gehört zum königlichen, zum priesterlichen Geschlecht. 1. Petrus, wir wissen, was steht. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Mose, er bildete eine Armee an mutigen Streitern um sich, die für den Herrn standen. Und so baute auch der Herr. Er gründete die Gemeinde, wo Menschen sind, die den Willen Gottes erfüllen, die das tun, was er haben möchte. Mose erscharte die Menschen, er rief die Menschen zu sich, dass sie sich zu ihm sammeln und er sie führen kann. Vielleicht sagst du, ach, hätten wir doch auch so einen Führer, der so stark ist, der vorangeht, der uns sagt, was wir tun sollen, wie wir handeln sollen, wie wir uns verhalten sollen, der die Sache Gottes voranbringt. Aber wir haben einen. Wir haben einen solchen Führer. Wir haben einen noch viel besseren Führer. Und das ist Jesus Christus selber. Und er ruft. Er ruft die Menschen in Sünde. Er ruft sie heraus, ihm nachzufolgen, alles sein zu lassen, sich zu ihm zu wenden. Und er ruft auch uns, die wir ihm dienen, dass wir zu ihm stehen, dass wir feststehen, dass wir für ihn einstehen, dass wir für die Wahrheit stehen, für die Gerechtigkeit, dass wir ihm nachfolgen, seine Gebote halten, sein Evangelium verkündigen und für sein Reich kämpfen. Und er selbst, er geht uns voran. Liebe Seele, der Herr, er belohnt Treue. Wir haben es nicht verdient, irgendetwas zu bekommen, sondern es ist Gnade von Gott, dass er uns überhaupt irgendetwas geben will, dass wir sein Opfer überhaupt annehmen und hier unser Bestes geben in seiner Kraft und mit seiner Hilfe. Und wenn wir in seiner Kraft und unter seiner Führung, mit seiner Hilfe ihm dienen und ihm nachfolgen, dann hat er uns auch noch eine Belohnung versprochen. Er hat uns etwas vorbereitet. Und wenn wir ihm treu dienen, dann hat er uns ein Erbteil bereitet im ewigen Kanaan. Und der Herr, er möge uns doch Gnade schenken und helfen, dass wir auch treu stehen möchten, dass wir für die Wahrheit kämpfen, für ihn einstehen und uns zu ihm halten. Der Herr segne uns. Amen. Ja, so wollen wir noch einmal niederknien zum Gebet.